Radio Maria.
Lebenshilfe.
Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser medizinischen Sprechstunde. Wir sind wieder verbunden mit dem Dr. Med. Jens Westphal aus Gojensee. Es geht heute um Lungenkrankheiten. Da gibt es verschiedene Sachen, wo wir immer wieder jetzt, vor allem in der letzten Zeit, auch damit konfrontiert gewesen sind. COPD, Long-Covid, Omikron. Ja, wie geht es überhaupt weiter mit Covid? Ich freue mich sehr, Jens, wieder mit dir verbunden zu sein. Schönen guten Morgen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen wieder an euch, an das Team von Radio Maria. Ich freue mich auch immer, die Sprechstunde mit euch zu machen. Und es ist immer sehr gut, dass ich auch ein bisschen weitergeben darf und von meinem Wissen, das freut mich sehr. Danke mal für die Einladung.
Ja, und weil das ja eine medizinische Sprechstunde ist, sind vor allem auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eingeladen, anzuläuten in die Sprechstunde und Ihre Fragen zu stellen zu diesen Themen. Es geht eben um Lungenkrankheiten. Die Telefonnummer ist 043 501 22 22 oder Sie können auch schriftlich eine Signalnachricht schicken auf 079 649 99 44. Also jederzeit können Sie sich da eingeben. Ja, wir reden heute über COPD. Wir kennen das vielleicht auch ein bisschen als Raucherlunge. Was ist denn das überhaupt, Jens Westphal?
Also eine COPD, eine Chronic Obstructive Pulmonary Disease, wie es auf Englisch heißt, ist eigentlich eine chronisch obstruktive Lungenkrankheit. Also man könnte es auch als chronische Bronchitis bezeichnen. Es ist eigentlich sehr, sehr gefährlich, weil ca. 10 bis 25% sogar der Bevölkerung darunter leiden und durch frühzeitiges Eingreifen eigentlich schlimme Folgen verhindert werden können. Es ist eigentlich im Gegensatz zum Asthma eine Lungenkrankheit, die langsam fortschreitet, die Atemwege einengt und dabei eigentlich die Lungenstruktur zerstört. Deshalb kann man eigentlich es als chronische Bronchitis bezeichnen. Und es ist eigentlich so, dass es meistens tatsächlich durch Rauchen ausgelöst wird. Rauchen, Zigarettenrauch, sind ja sehr viele Schadstoffe enthalten, wie zum Beispiel auch Teer und andere sehr gefährliche Produkte, teilweise Kohlenmonoxid und Giftstoffe. Und die führen natürlich in der Lunge zu einer ständigen Entzündung der Bronchien und der Luftwege. Die verengen sich dann Schritt für Schritt. Und das Ganze geht auch einher mit einer Veränderung von bestimmten Anteilen weißer Blutzellen in den kleinen Lungenalveolen, den kleinen Lungenbläschen, den sogenannten Granulozyten. Und es kommt dann auch noch zu einer Überblähung der Lunge, also zu einem Emphysem nennt man das. Das ist also so, als wenn man sich vorstellt, man bläst einen Luftballon auf und die Luft kann dann nicht mehr entweichen aus dem Luftballon. Die Lunge bläht sich also die ganze Zeit immer weiter auf, sodass der Gasaustausch natürlich beeinträchtigt wird und immer weniger Sauerstoff in das Blut abgegeben werden kann. Dadurch ist natürlich nicht nur die Lunge belastet, sondern schlussendlich auch das Herz. Und das muss immer mehr Arbeit leisten, um natürlich das Blut durch die kranken Lungen zu pumpen. Und es kommt dann zu entzündlichen Prozessen, die immer weiter voranschreiten und letztendlich auch tödlich verlaufen können. Es wurde lange Zeit verkannt, die Häufigkeit und Schwere dieser Lungenerkrankung. Und es kommt also viel häufiger vor, als man noch vor einigen Jahren glaubte. Immerhin in der Schweiz, Schätzungen zufolge, etwa 10% der Schweizer Bevölkerung leiden an einer COPD. Und bei Rauchern über 45 Jahren ist es tatsächlich jeder Vierte. Es gibt auch noch einige andere Ursachen für eine COPD. Eine einige seltene Krankheiten, wie beispielsweise der Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. Da ist ein Enzym verändert und nur in geringer Konzentration da, was dann auch dazu führt, dass die Lunge in eine Lungenfibrose, also einen bindegewebigen Umbau teilweise übergeht und eben ähnliche Symptome entstehen wie bei einer COPD, natürlich ganz bekannt. Leute, die früher mit Asbest oder anderen Schadstoffen auf Arbeit gearbeitet haben, in als Berufskrankheit, ist es natürlich auch relativ häufig. Und das hat auch eine hohe Dunkelziffer insgesamt, die COPD. Und diese hohe Dunkelziffer gründet natürlich darauf, dass es häufig am Anfang kaum wahrgenommen wird und als ein bisschen Husten abgetan wird. Aber immerhin liegt die COPD weltweit in der Todesursachenstatistik an fünfter Stelle. Mal zum Vergleich, also Herzerkrankungen Nummer 1, dann Lungenkrebs ist die 9. Stelle und HIV und AIDS, also die 4. Stelle weltweit an den an Morbiditätsstatistik, also Todesfallstatistik. Und es steigt eben auch bei Frauen relativ häufig an, diese Erkrankung, weil natürlich auch Frauen müssen sich ja nicht jede Unsitte der Männer angewöhnen oder abgewöhnen. Das hat nicht immer was mit Emanzipation zu tun, aber trotz alledem rauchen also immer mehr Frauen. Und das führt natürlich auch bei den Frauen zu einer erhöhten Rate von chronisch obstruktiven Lungenkrankheiten. Und wie gesagt, es spielen eben auch genetische Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel dieser Alpha-1-Antitrypsin-Mangel, der durch einen Mangel an Alpha-1-Proteinase, muss sich keiner merken, entsteht und manchmal sogar auch im Kindesalter vorhanden ist, natürlich auch in vielen Städten. Man hört es immer wieder von einigen oder hat es immer wieder gehört von einigen Städten in China oder auch Japan, wo ein hoher Smog vorhanden ist, oder auch Indien. Und es spielt wahrscheinlich auch sogar die Ernährung noch eine Rolle. Gerade Nitrit oder Nitritpökelsalz scheinen auch das Risiko zu erhöhen. Nun ja, die COPD ist natürlich auch ein bisschen ins Blickfeld geraten, jetzt im Zusammenhang mit Covid und Post-Covid. Vielleicht als kleine Bemerkung nochmal, Covid ist ja hauptsächlich oder ist ja in erster Linie auch eine Lungenerkrankung, weil es führt ja, wie ich selber ja auch erlebt habe, zu einer massiven Lungenfibrose und einer sogenannten interstitiellen Pneumonie, also einer interstitiellen Lungenentzündung, die das Bindegewebe betrifft. Und ich hatte das große Glück, dass es sich zurückgebildet hat. Aber es gibt eben tatsächlich auch Patienten, wo es das nicht tut und dann eben in Long-Covid übergeht mit Luftnot und auch Symptomen, die einer COPD tatsächlich ähneln, weil manchmal die Lunge dann auch bindegewebig umgebaut werden kann. Da sind aber noch viele Forschungen im Gange. Und es ist tatsächlich scheinbar so, dass diese ersten und zweiten Wellen, also Beta und Delta, es gibt ja verschiedene Modifikationen des Coronavirus, verschiedene Mutationen, offensichtlich gefährlicher sind wie Omikron, weil Omikron mehr grippeähnliche Symptome macht und mehr in den oberen Atemwegen beheimatet ist. Nichtsdestotrotz ist es natürlich sehr viel ansteckender und man weiß bis heute auch noch nicht so recht, wie Lang- und Spätfolgen einzuordnen sind. Also in der Hinsicht macht es wahrscheinlich schon auch Sinn, weiter Tests durchzuführen. Ne? Wir betreiben ja auch Testzentren hier und einen gewissen Sinn macht das wahrscheinlich schon, da auch weiter zu testen. Genau, also noch kurz zu COPD. Es bricht häufig zwischen dem 40. und 55. Lebensjahr aus, diese Krankheit. Und es gibt also zwei unterschiedliche Sorten der COPD. Einmal den Blow Bloater und den Pink Puffer. Das sind einmal diese Leute, die also, wenn sie morgens aufstehen, so ganz schlimm husten, also mega Raucherhusten haben und da kommt dann eitriges Zeug raus und die anderen, die kriegen einfach keine Luft, ja, weil die Lunge die ganze Zeit überbläht ist und haben Probleme bei der Anstrengung und beim Treppensteigen. Kurz das mal zur Einführung, okay?
Vielen Dank. Du hast ja ein Lied wieder mitgebracht und als erstes Lord of the Dance. Kannst du dazu noch etwas sagen?
Ja, das ist ein wunderschönes Lied. Das habe ich das erste Mal zu Ostern gehört in einer kleinen Kirche, wo ich Verwandte besucht habe in Norddeutschland. Und da hat der Priester eigentlich sehr schön gesagt, dass in Irland eigentlich man den Glauben teilweise auch sehr fröhlich sieht. Und es ist ja auch wie ein Tanz. Tanz ist Bewegung, Tanz ist, Tanz sind Elemente, wie die Welt, die geschaffen worden ist, wie Jesus, der auf die Welt gekommen ist. Und eigentlich hat mir das Lied von daher unheimlich gefallen. Genau.
Sehr schön. Also Sie sind eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt zu dem ersten Teil schon Fragen haben, können Sie gerne anrufen. Telefonnummer 043 501 22 22 oder dann auch eine Signalnachricht da direkt ins Studio auf 079 649 99 44.
I danced in the morning when the world was begun. I danced in the moon and the stars and the sun. I came down from heaven and I danced on the earth. At Bethlehem I had my birth. Dance then, wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. And I'll lead you all wherever you may be. And I'll lead you all in the dance, said he. And for James and John, they came with me, and the dance went on. Dance then, wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he, and I'll lead you all wherever you may be, and I'll lead you all in the dance, said he. The lame, the holy people said it was a shame. They whipped and they stripped and they hung me on high, and they left me there on a cross to die. Dance then, wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he, and I'll lead you all wherever you may be, and I'll lead you all in the dance, said he.
Jawohl, das ist das fröhliche Lied, passt gut, wenn man sich mit ernsten Sachen muss befassen. Wir sind in der medizinischen Sprechstunde mit dem Dr. Med. Jens Westphal und reden heute über Lungenkrankheiten. Wir haben das COPD angeschaut und schauen jetzt dann auch noch auf das Long-Covid. Gern übergebe ich dir wieder das Wort, Jens Westphal.
Genau. Also ich werde noch mal kurz abschließend zur COPD sagen. Man kann das heute gut behandeln. Wir machen auch hier in der Praxis dafür Disease Management Programme, also um das zu überwachen mit Lungenfunktion und eben auch Röntgen, um eben einen Übergang auch manchmal an Lungenkrebs zu verhindern. Und man behandelt das also mit inhalativen Methoden. Also es gibt da Sprays, die kann man inhalieren, die also sozusagen die Bronchien erweitern. Und häufig kommt es ja auch im Zusammenhang noch mit Asthma vor. Da muss man kombinierte Inhalationen einsetzen, die dann auch Corticosteroide mit beinhalten. Also nicht nur Medikamente, die die Bronchien erweitern, sondern auch Corticosteroide. Ja, Long-Covid. Das ist etwas, was uns wahrscheinlich noch sehr lange beschäftigen wird. Man muss das auch hier unterscheiden. Es gibt einmal Long-Covid und Post-Covid. Post-Covid, das sind eigentlich die Folgen, die nach einer Covid-Erkrankung auftreten. Also das sind also länger anhaltende Folgen, die nach einer Covid-19-Erkrankung direkt folgen. Das sind zum Beispiel übermäßige Müdigkeit und Erschöpfung, Kurzatmigkeit, kognitive Störungen, das weiß man also heute auch, Kopfschmerzen, dann Husten, auch ein längerer Verlust von Geruchs- oder Geschmackssinn, dann häufig auch Brustschmerzen, intermittierendes Fieber. Viele Leute klagen auch über Hautausschläge. Welche Personen sind denn von solchen Langzeitfolgen betroffen? Etwa 20% der erwachsenen Personen leiden noch 3 Monate nach dem ersten Covid-19-Symptomen an diesen Langzeitfolgen. Und etwa jede dritte Person nach einem schweren und jede sechste Person mit einem milden Verlauf sind davon betroffen. Und auch manchmal Kinder, jedoch Gott sei Dank nur 2-3%. Und Frauen leiden auch häufiger darunter. Wenn jetzt die Symptome länger anhalten, das gibt es auch, das ist aber wie gesagt noch nicht 100%ig erforscht, dann spricht man noch vom Long-Covid. Da kann es also durchaus sein, dass dann auch noch Autoimmunreaktionen eine Rolle spielen. Es wird immer wieder diskutiert, dass zum Beispiel auch Herzerkrankungen wie die Myokarditis oder so damit im Zusammenhang stehen oder auch, wie beschrieben, die chronisch obstruktive Lungenkrankheit damit im Zusammenhang stehen kann. Und auch wieder eine Reihe seltener Erkrankungen eine Rolle spielen können. Mein Post-Covid vielleicht eher das Guillain-Barré-Syndrom, das halt mit aufsteigenden Nervenlähmungen einhergeht. Und bei diesen Long-Covid-Symptomen natürlich dann recht häufig auch also Erkrankungen wie beispielsweise auch mit Nervenveränderungen der Schwannischen Scheiden der Nervenzellen einhergehen, ähnliche Symptome machen wie Multiple Sklerose. Das ist aber noch nicht so ganz 100%ig geklärt. Man weiß aber, dass die Symptome ähnlich wie beim Guillain-Barré auch chronisch und nach längerer Zeit sogar nach Covid noch auftreten können. Das führt man natürlich alles auf Autoimmunreaktionen zurück, die dieses Virus auslösen kann. Ich muss sagen, da habe ich wahrscheinlich ein Riesenglück gehabt, dass das bei mir nicht passiert ist. Also ich habe eigentlich kaum Folgen gehabt. Long-Covid, gut, in 6-7 Wochen habe ich schon noch ein bisschen Luftnot gehabt, aber das war es dann auch. Und ansonsten geht es mir Gott sei Dank jetzt wieder richtig gut. Ne? Im Gegenteil, ich habe sogar noch mehr Ideen entwickeln können und überlege halt, ein Ärztenetzwerk für seltene Krankheiten aufzubauen und beteilige mich ja auch hier an verschiedenen Testzentren und ähnliche Dinge. Und also eigentlich habe ich bei mir eher das Gefühl, dass es ganz anders gelaufen ist, dass ich also vielleicht sogar einen Adrenalinschub gekriegt habe, aber es hängt wahrscheinlich mit meiner Persönlichkeit zusammen, weil man in solchen Situationen natürlich auch darüber ein bisschen nachdenkt, was man sonst mit seinem Leben noch anfangen will. Und wenn man einmal lebensbedrohlich daran erkrankt war, hat man auf einmal wieder ganz andere Wertigkeiten im Leben. Ne? Also wie zum Beispiel, dass Gottes Nähe uns trägt und diese Nähe, die Gott uns Menschen auch verheißt, auch in den schlimmsten Pandemien und schlimmsten Erkrankungen, unter denen Menschen leiden können, immer wieder trägt und immer weiter trägt und uns eigentlich auch einen neuen Sinn des Lebens sogar geben kann auf spiritueller Ebene. Und das ist mir wirklich auch bei jeder meiner Sendungen immer wieder wichtig, weil ich wirklich so sehr glaube, dass diese Ebene für uns Menschen nicht zu vernachlässigen ist. Sie hilft uns auch, mit Krankheiten umzugehen, besser damit zurechtzukommen, besser auch mit solchen Pandemien zurechtzukommen, wie wir sie ja jetzt seit 2 Jahren erleben. Und das halte ich für ganz, ganz bedeutsam. Ja.
Es gibt ja auch bei den Kindern so eine Long-Covid. Man nennt das das PIMS, Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrom. Was ist denn das? Hat das denn auch mit der Lunge zu tun?
Ja, es ist eine, offensichtlich, aber man weiß noch nicht ganz so viel darüber, aber es ist eine neue, seltene Krankheit, die bei Kindern auftaucht. Das heißt also Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrom. Und das macht sich meist erst wenige Wochen nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 bei Kindern bemerkbar und mit recht unspezifischen Hauptsymptomen. In der Regel stellt das Coronavirus ja für Kinder kein ernstzunehmendes Risiko dar. Aber es gibt eben tatsächlich auch seltene Fälle, wo eben dieses PIMS, dieses Pediatric Inflammatory Multisystem, auftreten kann. Es ist also hängt also auch mit einer Lungenkrankheit zusammen, die Kinder dann haben. Die Weltgesundheitsorganisation hat verschiedene Kriterien festgelegt, die damit im Zusammenhang stehen. Neben Lungenkrankheiten sind es vor allen Dingen Hautausschläge bei Kindern an Händen, Füßen oder im Mund und auch eine Bindehautentzündung. Dann vor allen Dingen, was sehr gefährlich ist bei Kindern, sind eben, dass da ein sehr niedriger Blutdruck oder ein Schockzustand auftreten kann durch eine Hypotonie. Dann natürlich auch wieder Probleme des Herzmuskels, eine sogenannte Myokarditis. Und das ist ja auch bei Erwachsenen ähnlich manchmal beim Long-Covid. Und dann natürlich diverse Blutgerinnungsstörungen. Auf die Blutgerinnung muss man, glaube ich, sowieso immer achten, weil, wie gesagt, Covid ist ja eigentlich auch eine Art akut verlaufende Autoimmunkrankheit. Und das greift manchmal eben auch die Gefäße an. Und dadurch kann es in den Gefäßen dann eben zu Gerinnungsstörungen kommen. Und die führen natürlich dann auch zum Gefäßverschluss häufig. Dann natürlich auch Magen-Darm-Probleme. Und häufig treten natürlich auch erhöhte Inflammationsparameter im Blut auf. Zum Beispiel ein erhöhter sogenannter CRP-Wert. Das ist das C-reaktive Protein. Das erlebt man aber auch bei Erwachsenen. Und es dürfen auch keine anderen Ursachen erkennbar sein, um so etwas, ein PIMS, also zu diagnostizieren, sondern man muss schon auch eine gesicherte Covid-Infektion nachweisen. Deshalb machen bei solchen Symptomen schon die Tests auch Sinn, ehrlich gesagt. Einfach auch aus medizinischen Gründen, um also festzustellen, ob jemand eine Covid-Erkrankung hat. Es gibt ja auch Antikörpertests, die man heute benutzen kann. Und die US-amerikanische Gesundheitsbehörde CDC hat bei Fiebersymptomen wiederum noch einmal genauer definiert, dass PIMS-Erkrankte eine erhöhte Temperatur über mehr als 38 Grad für mindestens 24 Stunden haben müssen. Also auch hier ist wieder Fieber das Hauptsymptom. Und wie gesagt, wenn man so etwas bei einem Kind vermutet, sollte man also unbedingt zum Arzt gehen und vor allen Dingen auch nachschauen lassen, ob vor kurzem eine ähnliche Infektion aufgetreten ist. Und wenn halt der Gesundheitszustand des Kindes sich sehr rasch verschlechtert, dann macht es tatsächlich Sinn, die Kinder in die Kindernotaufnahme zu bringen und dort eben entsprechend behandeln zu lassen. Und wie kann man das behandeln? Auch da spielt wieder Cortison eine Rolle, also Corticosteroide und natürlich manchmal auch die Gabe von Immunglobulinen, wenn Schockzustände auftreten sollten, was zum Glück ja sehr selten ist, und eben auch niedrig dosierte Acetylsalicylsäure. Ganz kurz noch, Folgeschäden treten zum Glück auch sehr selten auf, bei gerade einmal 4,5% der 700, ich habe gerade hier eine Statistik nochmal gelesen, PIMS-Fälle sind also Folgeschäden aufgetreten. Und die meisten haben eigentlich keine Folgeschäden. Und bei mehr als der Hälfte der PIMS-Fälle heilt die Krankheit auch vollständig aus. Und es hat zum Glück auch noch keinen Todesfall gegeben. Aber im Zusammenhang mit PIMS wird man natürlich immer wieder die Impfung bei Kindern pro und contra diskutieren. Da wird man aber auch noch Langzeitstudien abwarten müssen, um da jetzt mal das ganz nüchtern medizinisch zu betrachten, um den Sinn oder Nichtsinn der Impfung bei Kindern hundertprozentig festzustellen. Es wird da ja auch Weiterentwicklungen geben, wie man hört, also demnächst Totimpfstoffe und auch Weiterentwicklungen der Impfstoffe, die vielleicht dann auch weniger Nebenwirkungen noch haben, wie die bekannten. Okay, also ja. Das ist so das, was ich dazu allgemein sagen kann.
Ja, vielen Dank, Jens. Was kann man erwarten jetzt von diesen Long-Covid-Symptomen? Also da gibt es ja vor allem eben auch den Geschmackverlust, wo viele darunter leiden, oder eben die Kurzatmigkeit, einfach Sachen, die offensichtlich einfach noch lange anheben. Ist zu erwarten, dass die alle dann doch einmal noch verschwinden?
Ja, das kann man leider eben noch nicht sagen, ob die komplett alle verschwinden werden. Ich sage jetzt mal eine Prognose. Man weiß ja mittlerweile relativ viel über den Krankheitsmechanismus bei Covid. Man hat ja am Anfang gedacht, das war ja auch das Problem, weshalb damals in Italien, glaube ich, so viele Leute da gestorben sind, dass das nur eine, in Anführungsstrichen, Infektionskrankheit ist. Es ist aber jedoch viel komplexer. Es ist eben nicht nur eine Infektionskrankheit, Covid, sondern vor allen Dingen eine Autoimmunkrankheit, eine sogenannte Systemkrankheit, die den gesamten Organismus auch betrifft. Am Anfang hat man ja gedacht, wenn man die Leute beatmet und sie kriegen wieder Sauerstoff in die Lunge, dass das dann abheilt. Heute ist man eigentlich eher der Meinung, dass die Beatmung die Ultima Ratio sein sollte, also nur wenn überhaupt gar nichts mehr geht. Da gibt es dann auch noch die extrakorporale Membranoxygenisation, Entschuldigung, ganz kompliziertes Wort, dass man wie so eine Art künstliche Lunge praktisch dann, ja. Jedoch, das sind alles nur Ultima Ratio. Heute ist man eigentlich eher der Meinung, man versucht lieber mit Überdruckbeatmung erstmal zu arbeiten, mit Cortison. Es gibt auch zunehmend Medikamente, die man einsetzt, wie zum Beispiel Aviptadil, oder es laufen auch Studien mit sogenannten monoklonalen Antikörpern wie Abatacept beispielsweise oder Tocilizumab, was von den Chinesen schon eingesetzt wurde. Und es wurden offensichtlich auch von den Schweizer Pharmaunternehmen neue Ansätze veröffentlicht für Medikamente, die also auch in das Immunsystem eingreifen. Also meine Prognose ist eigentlich die, dass wir, fürchte ich, noch mit einigen doch ernsteren Folgen auch von Covid-Erkrankungen auch rechnen müssen. Ich glaube, aber die positive Nachricht bei der überwiegenden Zahl der Menschen wird es wahrscheinlich schon relativ symptomlos abheilen. Jedoch diese Autoimmunreaktion muss man natürlich wahrscheinlich dann schon ernst nehmen. Und da wird es auch eine ganze Reihe weiterer Studien bedürfen, um da noch genauere Informationen zu bekommen. Sicherlich muss man unbedingt auf das Herz achten. Man muss auf die Gerinnung achten. Man muss sicherlich darauf achten, dass keine pathologischen Antikörper vorhanden sind. Auch keine antinukleären Antikörper oder was auch immer. Das wird man anschauen müssen. Und wie gesagt, ich glaube einfach, dass diese Autoimmunreaktionen uns bei Covid schon noch etwas beschäftigen werden. Also das wird so sein, weil es ja nun doch auch eine weltweite Erkrankung war oder immer noch ist. Zum Glück haben jetzt doch viele Leute eine Immunität bereits aufgebaut, weshalb der Bundesrat ja auch diese Öffnung beschlossen hat, was vielen Menschen natürlich eine große Erleichterung verschafft im alltäglichen Leben. Aber es ist natürlich nicht auszuschließen, dass es auch noch eine weitere Welle geben wird und das Virus wieder in eine andere Richtung mutiert, hoffentlich nicht. Aber all das kann man natürlich momentan leider noch nicht absehen. Und wir lernen da ja alle dazu, ne, Corinne? Ich habe da ja auch in den 2 Jahren eine ganze Menge dazugelernt über diese Krankheit, weil das hat es in dem Ausmaß eigentlich noch nicht gegeben in unserem Leben, eine solche Pandemie, die wirklich die ganze Welt betrifft und ja eben auch so viele Kollateralschäden macht, gerade in den Schwellenländern, ne? Und eben auch, wie gesagt, häusliche Gewalt und all das, was auch eben leider im Zusammenhang mit dieser Krankheit eben auch alles zunimmt. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass das Leben eigentlich wieder sich normalisiert und dass wir auch was daraus lernen. dass wir vielleicht daraus lernen, dass unser Leben in Gottes Hand ist, dass unser Leben natürlich auch hier auf dieser Welt zumindest endlich ist und wir hier in einer Schule sind, ne? Und all das, was wir hier an Erfahrungen mit anderen Menschen mitnehmen oder diese Erfahrungen auch mit ihnen teilen dürfen, glaube ich, für alle, für die Schöpfung, für die Welt auch eine Bedeutung hat, dass das eine Energie ist, die ja uns auch trägt, die Energie des Glaubens im positiven Sinne. Und vielleicht wäre zu wünschen, dass auch wieder ein spiritueller Aufbruch entsteht und die Menschen wieder einfach merken, Mensch, es gibt etwas, was noch über diese materielle Seite des Lebens hinausgeht. Das sind so Sachen wie Freundschaft, wie Ehre, wie Menschlichkeit. Vergessen wir es doch nicht. Das ist, dass wir da vielleicht auch ein bisschen was draus gelernt haben, wie wichtig das ist. Das wäre, würde ich mir sehr wünschen zumindest, dass nicht nur die negativen Folgen bleiben, sondern vielleicht auch, dass ein bisschen im Gedächtnis der Menschen bleibt und ein Aufbruch entstehen kann, ja.
Das wäre sicher eine Chance für das, was wir jetzt erlebt haben und kennengelernt haben. Jetzt ist eine Frage gekommen, das heisst, es sind gerade zwei Fragen. Jemand fragt, verschiedene Long-Covid-Symptome, die Sie aufgezählt haben, treten auch besonders nach dem Boostern auf und davon wird fast nichts geschrieben. Ich kenne selber eine Frau, die seit dem Boostern ihren Beruf nicht mehr ausführen kann. Was wissen Sie dazu?
Also es ist tatsächlich so, dass auch die Impfungen wahrscheinlich doch mehr Nebenwirkungen haben, als man allgemein vermutet hat, das stimmt. Das liegt ja auch ein Stück weit, auf der Hand, weil immerhin arbeitet man ja auch bei den Impfungen mit diesen sogenannten Spike-Proteinen, ja. Und das löst natürlich im Körper was aus. Also ich kann sagen, bei mir war das so, nach der Boosterungsimpfung habe ich 2 Tage flach gelegen, aber richtig flach. Da habe ich auch Schüttelfrost und Fieber, schon gedacht, ich habe wieder Covid auf einmal. Aber es war dann nach 2 Tagen zum Glück weg. Und die Impfungen sind alles in allem für Risikogruppen oder für Leute, die älter sind oder wo also die erhöhte Gefahr besteht, dass sie schwere Verläufe von Covid kriegen, sicherlich sehr sinnvoll. Nur sie sind eben auch nicht komplett harmlos. Das muss man ganz klar sagen. Weil es kann natürlich auch kommen zu Myokarditiden. Gerade ist es ja beschrieben worden bei bestimmten moderner Impfstoffen bei unter 30-Jährigen ist nicht sehr häufig, aber es gibt es. Natürlich auch Gerinnungsstörungen. Ich habe auch schon Leute erlebt, die Hautausschläge gekriegt haben nach den Impfungen. Allergische Reaktionen sind nicht ohne, auch der sogenannte moderne Arm, also dass nach der Impfung der Arm auf einmal anschwillt. Das kommt alles vor, ja. Und deswegen ist ja auch meine Meinung, man muss eigentlich wirklich, damit bin ich immer gut gefahren in der Medizin, bei all dem, was man macht und tut, Risiko und Nutzen abwägen, ne, nach meiner Überzeugung. Und den Menschen, also das ist wiederum auch meine persönliche Meinung, vielleicht auch ein Stück weit Freiheit geben und diese Diskussionen, die jetzt hier teilweise manchmal so zu hören waren, auch in Deutschland mit Impfzwang oder auch in Frankreich, wir werden den Leuten, die sich nicht geimpft haben, Stress machen. Das halte ich wirklich für ungut. Das muss ich sagen. Ich glaube, ich darf das auch sagen, weil ich immerhin beinahe an Covid gestorben wäre und wirklich kein Impfgegner bin. Das bin ich nicht. Die Impfungen, die haben ja in der Medizin, wie soll ich sagen, sind ja ein Segen für die Medizin. Sonst würden wir immer noch an ganz schlimmen Krankheiten wie Tuberkulose und Pest und so leiden. Und sicherlich ist die Covid-Impfung auch sehr schnell entwickelt worden. Und das war natürlich auch aus der Not heraus geschuldet. Von daher macht sie sicherlich schon Sinn. Ne? Nur wie gesagt, man muss immer Risiko und Nutzen abwägen. Und wenn ich zu der Überzeugung komme, dass das Risiko größer ist wie der Nutzen, dann würde ich eigentlich sagen, dann macht das nicht allzu viel Sinn. Ne? Wenn aber der Nutzen größer ist als das Risiko, dann ist es ausgesprochen sinnvoll. Das ist ganz einfach meine Meinung zu dem Thema. Und natürlich darf man nicht die Nebenwirkungen runterspielen, sondern auch da ist natürlich eine Entwicklung gefragt und man muss das ernst nehmen und vielleicht bei weiteren Impfstoffen oder künftigen Impfstoffen überlegen, wo das herkommt, ne, und ob man das im Prinzip ändern oder verbessern kann. Das wird meiner Ansicht nach, könnte es darauf hinauslaufen in Zukunft, dass man so etwas Ähnliches entwickelt wie einen Grippeimpfstoff. Das also, es wäre meine große Hoffnung zumindest, dass man also bloß noch einmal pro Jahr also ein Impfangebot machen muss und dann eigentlich relativ geschützt wäre. Weil, wie gesagt, es ist auch schwer, den Leuten zu vermitteln, dass man jetzt 4-5 Mal nachimpfen muss oder so. Das ist wirklich nicht ganz einfach zu vermitteln, das muss ich schon sagen, ja. Aber nochmal, es ist schon sinnvoll. Es hat auch sicherlich, weil eins ist schon Fakt, viele Leute, die geimpft sind, die haben keine lebensbedrohlichen Verläufe. Der größte Teil der Leute, die jetzt auf Intensivstationen mit lebensbedrohlichen Verläufen liegt, ist nicht geimpft. Aber nochmal, ich glaube kaum, dass es Sinn hat, in der Medizin Nebenwirkungen herunterzuspielen. Das ist auch nicht wissenschaftlich, ehrlich gesagt.
Ja, vielen Dank. Okay. Ja, dann ist noch eine zweite Frage. Werden eigentlich schon virenreduzierende Medikamente in der frühen Phase der Erkrankung abgegeben?
Also es gibt da auch Forschungen zu virenreduzierenden Medikamenten. Es ist ja eigentlich allen bekannt, dass man ja mit Remdesivir versucht hat, etwas zu machen. Das macht aber offensichtlich nur Sinn, wenn man es in der sehr frühen Phase der Erkrankung abgibt. Und das Problem bei Covid-19 ist ja, dass, wie ich es eben auch erlebt habe, eine frühe Phase der Erkrankung häufig fast gar keine Symptome macht. Also man im Prinzip das noch nicht weiß, dass man diese Krankheit hat. Wenn man eigentlich Remdesivir schon abgeben müsste, damit es wiederum einen Sinn macht, um die Viruslast zu reduzieren. Aber soweit ich gehört habe, sind auch da Entwicklungen im Gange von Medikamenten, wo man also Medikamente einsetzt, die sowohl die Viruslast reduzieren als auch diese Autoimmunreaktionen ein bisschen blockieren. Sowas ist da auch im Gange. Auch Aviptadil, das war schon fast wieder vom Markt verschwunden, habe ich gelesen, wird aber jetzt auch schon wieder eingesetzt als Spray allerdings. Das ist ein PD6 oder PD9-Inhibitor, glaube ich. Also da gibt es eine ganze Reihe von Entwicklungen. Es wird wahrscheinlich in Zukunft auch da eher darauf hinauslaufen, dass Kombinationsmedikamente zum Einsatz kommen, die sowohl die Viruslast reduzieren als auch diese Autoimmunreaktionen blocken. Meines Wissens ist da auch bereits einiges in der Entwicklung. Okay, aber man hat jetzt ja auch über Ivermectin zum Beispiel diskutiert. Das ist ja ein Medikament, was man ja auch für die Behandlung der Krebse eingesetzt hat. Da gibt es auch einige Studien, dass das scheinbar nützt. Also gerade in den Schwellenländern ist es momentan sehr en vogue. Aber große weltweite Studien gibt es dazu eben auch noch nicht. Ich kann nur sagen, bei meiner Schwägerin hat es scheinbar geholfen. Die hat die Covid-Infektion in Brasilien in 3-4 Tagen ganz gut damit überstanden. Aber das ist natürlich jetzt keine wissenschaftliche Studie oder so. Ne? Aber da ist auch in der Tat einiges im Fluss. Ja. Also es gibt da auch Kanalblocker, die man entwickelt, Immuntherapeutika, die man entwickelt. Also da wird an ganz, ganz vielen Stellschrauben eigentlich nachgeforscht. Zum Glück muss man sagen, weil es ist sehr dringend nötig, dass man auch Medikamente entwickelt, wenn Covid nun wirklich ausbricht oder so. Ja, das macht ja natürlich viel Sinn. Ne?
Ja. Ganz herzlichen Dank, Jens Westphal. Du hast noch mal ein Lied mitgebracht, Baba Yetu, ein Gospel. Willst du dazu noch etwas sagen?
Ja, ich finde das wunderschön. Ich habe das mal gesehen, auch wie mit welcher Freude die Leute eigentlich Gott da preisen, diesen Vater unser in Kenia. Und das ist eigentlich wunderschön. Also Baba Yetu ist das hebt einen hoch. Das ist so dieses Vater unser, wo man richtig den Geist von Jesus Christus auch noch spürt irgendwo. Ne? Ganz toll, ja.
Vielen Dank. Sie haben wieder Gelegenheit, jetzt sich ins die Sendung einzugeben, ins Studio anzuläuten auf 043 531 22 22 oder auch eine Signalnachricht schicken auf 079 649 99 44. Ja, Baba Jesu, ein Gospel, der uns so ein bisschen Freude hineinbringt bei diesen ersten ernsten Themen. Mit dem Dr. Jens Westphal sind wir heute in der medizinischen Sprechstunde. Ich möchte es nochmal sagen, Sie dürfen also gerne anrufen in die Sendung, wenn Sie Fragen haben. Es geht um Lungenkrankheiten, COPD, Long-Covid. Und wir wollen jetzt auch noch ein bisschen auf die Omikron schauen. Aber zuerst übergebe ich dir nochmal das Wort, Dr. Med. Jens Westphal.
Also ich sage nochmal kurz zu der letzten Frage nochmal was. Also es gibt, das nochmal weiter zu spezifizieren ganz kurz. Also es werden wahrscheinlich auch Nanopartikel noch entwickelt in Zukunft, die den Angiotensin-Rezeptor der menschlichen Zelle nachempfunden sind, so als eine neue Immunisierungsstrategie in der Behandlung von Covid-19. Dann hatte ich ja auf die monoklonalen Antikörper schon hingewiesen, wie Abatacept und Adalimumab, also das sind eben monoklonale Antikörper, die man auch bei rheumatischen Erkrankungen einsetzt. Und die kombiniert man tatsächlich mit antiviralen Medikamenten, wie zum Beispiel Remdesivir. Dann ist in der Forschung die sogenannten Januskinase-Inhibitoren, JAK-Inhibitoren. Die setzt man eben auch ein bei Rheuma. Also man hat ja gemerkt, dass Leute mit Autoimmunkrankheiten, die solche Medikamente benutzen, häufig viel weniger schwere Verläufe an Covid-19 haben. Auf der antiviralen Front, da gibt es halt zwei Medikamente, das ist Favipiravir und Avifavir, muss sich auch keiner merken. Und dann natürlich überlegt man auch Interferone, also so ähnlich wie Medikamente, die man auch für die HIV-Therapie einsetzt. Und dann ganz, ganz neue Weiterentwicklungen, die von den führenden forschenden Pharmaunternehmen vorangetrieben werden. Das sind sogenannte Immunmodulatoren, die also auch diese, also man muss sich ja Covid, wenn es einen schweren Verlauf nimmt, wie eine Art Atombombenexplosion vorstellen, wie ich das auch erlebt habe. Also ein Autoimmunschock, eine Autoimmun-Atombombenreaktion, als wenn auf einmal, weiß ich, die gesamte Luzerner Polizei völlig durchdreht und auf alles schießt, was sich bewegt. Ja, so ähnlich muss man sich das vorstellen, wenn Covid entgleist. Und deshalb entwickelt man eben auch diese Immunmodulatoren, das sind sogenannte Proton-Tyrosinkinase-Hemmer oder Tyrosinkinase-Hemmer, muss sich auch keiner merken, oder eben auch im Labor hergestellte Covid-Antikörper sind in der Entwicklung. Also es ist eine ganze Reihe Antiportas von neuen Medikamenten und man kann halt hoffen, dass da bald die Zulassung für einige dieser Medikamente erfolgt.
Vielen Dank. Jetzt ist ein Anruf reingekommen, wir nehmen den mal rein. Grüezi wohl. Oh, schon wieder fort. Also, dann gerne weitermachen.
Omikron, ja, Omikron. Omikron hat zwei Seiten. Also einmal ist Omikron viel ansteckender wie die anderen Virusvarianten, Beta und Delta. Das heißt, die Verbreitung von Omikron ist fast nicht mehr kontrollierbar in der Bevölkerung. Deshalb haben ja einige Länder oder so gesagt, okay, es macht gar keinen Sinn mehr, das zu kontrollieren, weil es sich sowieso wie ein Lauffeuer verbreitet. Das ist die eine Seite. Es ist also extrem schnell, extremst ansteckend und man hat auch kaum Schutzmaßnahmen dafür. Dazu kommt, dass auch die Impfungen eben leider wahrscheinlich nur 60-70% gegen diese Omikron-Variante wirken. Die gute Nachricht ist jedoch, dass lebensbedrohliche Verläufe unter Omikron an für sich sehr selten sind, weil auch die Intensivstationen jetzt nicht wesentlich mehr überfüllt sind wie vorher. Und lebensbedrohliche Verläufe vorkommen, aber sehr viel seltener vorkommen, weil eben, wie gesagt, scheinbar dieses Virus in den oberen Atemwegen sich lokalisiert bei Omikron. Also es mutiert halt sowohl nach oben wie auch nach unten. Wobei natürlich das Risiko für Long-Covid auch bei Omikron im Prinzip nicht gebannt ist. Das muss man ganz klar sagen. Es wurde ja scheinbar erstmalig in Südafrika festgestellt. Und man muss natürlich sagen, dieses Virus wird immer weiter mutieren. Ne? Es gibt auch Lambda-Varianten mittlerweile. Und es wird also immer weiter mutieren. Und die Hoffnung ist natürlich, dass es in Anführungsstrichen nach unten mutiert. Das heißt, es wird wahrscheinlich ansteckender werden, aber wahrscheinlich so Gott will und so wir alle hoffen, irgendwann für nur noch leichte Verläufe sorgen. Das wäre der Wunsch, den wir ja alle irgendwo haben, dass das irgendwann bloß noch wie so eine Grippe ist und der Körper damit wieder fertig wird. Allerdings gibt es da leider keine Garantien, ne? Denn es kann eben auch leider wieder umgekehrt sein. Es geht ja um biologische Prozesse und so ein Virus kann eben auch leider immer wieder nach oben mutieren und wieder gefährlicher werden. Ne? Das wissen wir nicht. Das ist ein bisschen schwierig zu prognostizieren. Aber was man jetzt über Omikron sagen kann, es ist momentan in der Schweiz sicherlich die führende Virusvariante und es haben sicherlich auch viele Leute, die genesen sind. Also jeder, der einen Terroreinsatz überlebt hat mit dem Virus, der weiß natürlich der Körper genau, wie er damit umzugehen hat. Das nächste Mal ist ja ganz klar. Also viele sind ja auch doch durch die Impfung mittlerweile schon geschützt. So, und sodass also Gott sei Dank viele schwere Verläufe auch abnehmen. Das muss man auch ganz klar sagen. Und das ist ja auch eine große Hoffnung, die, glaube ich, ja immerhin auch der Bundesrat im Moment teilt in der Schweiz ein bisschen. Ne? Und gucken wir mal, wo sich das hinentwickelt. Das werden wir in den nächsten Wochen sehen, sicherlich auch nach Fasnacht. Wenn jetzt alles offen ist, werden wir erleben, was da passiert. Und das muss man einfach auch noch ein bisschen abwarten, denke ich mir.
Ja, vielen Dank, Jens. Wir haben jetzt heute eben vor allem über Lungenkrankheiten geredet, aber eben auch über Long-Covid. Hat da die Lungenliga Schweiz auch Erfahrungen mit Covid oder ist das noch ein bisschen jung?
Nein, ich denke, die Lungenliga ist sowieso sehr wichtig, weil wo ich im Spital lag, hatten sie ja zum Beispiel auch diskutiert, ob ich nicht doch Sauerstoff mit nach Hause nehmen sollte. Ich habe es zum Glück nicht gebraucht, aber ich weiß von einem meiner ganz lieben Patienten, Vater von einer Mitarbeiterin von mir, dass das natürlich da sehr wichtig war, dass auch hier natürlich die Spitex-Betreuung und so Zusammenarbeit mit der Lungenliga eine große Rolle spielt und da gibt es wirklich sehr gute Sauerstoffgeräte, teilweise sogar tragbare, die man benutzen kann. Und das macht unglaublichen Sinn, mit der Lungenliga in Kontakt zu treten. Bei COPD natürlich auch bei anderen Lungenkrankheiten, wie bei Asthma, das ist ja auch relativ häufig. Da konnte ich jetzt heute nicht so sehr viel dazu sagen, vielleicht nur kurz. Asthma ist ja praktisch im Gegensatz zur COPD eine akut verlaufende allergische Reaktion, wo man plötzlich also keine Luft kriegt oder ganz schwer Luft bekommt. Und da muss man wirklich schnellstmöglich Corticosteroide einsetzen oder bei diesen Asthma-Reaktionen natürlich auch entsprechende Inhaler mit Corticosteroiden benutzen. Aber da kann natürlich die Lungenliga unter Umständen auch recht gut weiterhelfen. Und das macht sicherlich Sinn, mit denen in Kontakt zu treten, ja.
Ich möchte, bevor wir die Sendung dann abschliessen, einfach nochmal den Hörerinnen und Hörern die Gelegenheit geben, wenn sie noch Fragen haben, zum Anrufen auf 043 501 22 22 oder auch schriftlich eine Signalnachricht schicken auf 079 649 99 44. Da nehme ich gerade mal einen ersten Anruf rein. Grüezi wohl, herzlich willkommen.
Ja, ja. Hallo, da ist Fehr. Ich habe eine Frage, wie lange ist die Ansteckung bei Omikron möglich, also vom Zeitpunkt der Feststellung?
Naja, also es ist offensichtlich so, dass es ja bei allen Covid-Varianten ähnlich, dass die Ansteckung leider dann am größten ist, wenn man es im Prinzip noch, das Risiko für die Ansteckung dann am größten ist, wenn man noch gar nicht weiß oder nicht sicher weiß, dass man betroffen ist, wenn man nicht gerade testet. Deshalb werden diese Tests ja auch präferiert, dass man also das schon tun soll, um das überhaupt festzustellen, dass jemand positiv ist oder jemand dieses Virus hat. Wenn man die Symptome hat, wird es eigenartigerweise immer weniger ansteckend. Also bei mir zum Beispiel an dem Tag, wo ich ins Spital eingeliefert worden bin, hat sich kein einziger Patient angesteckt, ist eigenartig. Aber man weiß das von Covid, dass also wenn das richtig symptomatisch wird, wird es weniger ansteckend. Das ist ganz anders wie bei SARS-CoV-1. Die sind Erkrankungen, die jetzt nur in China aufgetreten sind, aber nicht endemisch geworden. Die waren mal mehr ansteckend mit Symptomen. Ja. Aber bei Covid ist es wahrscheinlich wirklich so, dass nach 5-6 Tagen, wenn man in Isolation ist, das Ansteckungsrisiko eigentlich sehr gering ist. Ja, das nimmt also ab. Am ansteckendsten ist es eigentlich tatsächlich in der Zeit, wo man es noch gar nicht weiß. Das ist eben die Krux bei Covid.
Ne? Ja, okay. Ja. Aber man kann nicht sagen, wie viele Tage man warten muss, wenn man es hat. Also wenn man.
Man geht heute circa von einer Woche aus. Alles.
Aha, Fall, ne? Ja, ja. Okay. Gut, ja. Okay. Vielen Dank.
Danke Ihnen. Gerne. Dann nehmen wir gerade noch einen weiteren Anruf rein. Grüezi wohl, herzlich willkommen.
Danke, da ist Olivia Weissing. Ich hätte gerne für Frau Bürki in Fisch.
Okay. Nein, es, haben Sie eine Frage zur Sendung über Lungenkrankheiten?
Ja, das habe ich auch.
Also, das geht darum, das sind wir in der Sendung für Lungenkrankheiten.
Ja, dann muss ich wieder neu anfangen.
Nein, Sie können jetzt schnell sagen, was Sie für eine Frage haben.
Ich würde auch gerne noch ein Lied wünschen zum Abschluss. Ist
ich
das
habe
schon gut.
Chronische Bronchitis.
Okay.
Und jetzt bin ich im Spital und es wird abgeklärt, ob die Lunge richtig funktioniert. Jetzt habe ich die Frage, wenn man etwas auf der Lunge hat, wird das Herz mit einbeziehen?
Ja, das ist ja so, dass das Herz leider immer ein bisschen mit einbezogen ist, weil wenn jetzt, das habe ich ja vorhin bei der COPD auch kurz erklärt, wenn die Lungenbläschen sich natürlich aufblähen und so, dann hat das Herz natürlich viel mehr zu schaffen, um das Blut durch diese Lungenbläschen zu pumpen und mit Sauerstoff zu befüllen. Insgesamt ist ja auch der Blutsauerstoff niedriger bei der COPD, häufig eben nur etwas über 80, 85, sodass natürlich der Gasaustausch auch nicht hundertprozentig funktioniert und das Herz ist natürlich davon ein Stück weit abhängig. Ne? Deshalb macht es ja Sinn, das eben so gut wie möglich einzustellen, weil eben auch häufig Herzprobleme schon mit auftreten können. Ja.
Mhm. Okay. Dann danke ich Ihnen für heute vielmals. Das hat mich beruhigt. Danke. Ein schönes Wochenende.
Okay. Wünsche ich Ihnen auch.
Danke für den Anruf. Dann haben wir da noch eine ganz kurze Frage. Grüezi wohl, herzlich willkommen.
Ja, ich habe eine Frage. Ich habe seit 2 Wochen, kann ich nicht mehr schnaufen recht am Morgen. Und dann geht das bis um 22:30. Und ich kann auch nicht mehr laufen recht. Ich habe keine Kraft. Und mir tut das die Lunge weh. Und ich habe es dem Hausarzt gesagt, aber der hat mir nichts gegeben.
Also, ich würde wahrscheinlich doch nochmal mit dem Hausarzt reden. Ich kann Ihnen jetzt einfach nur Folgendes sagen. Meiner Ansicht nach muss man da eine Lungenfunktion machen. Man muss sicherlich auch Herz abklären, Herzursachen. Man wird Sie vielleicht auch mal zum Lungenspezialisten schicken müssen, dass der eine sogenannte Bodyplethysmographie macht, also einfach schaut, wie die Lunge genau funktioniert, wie der Gasaustausch funktioniert und so weiter. Weil ich kann mir schon vorstellen, das ist ein schreckliches Gefühl, wenn man keine Luft kriegt. Wie gesagt, ich habe es ja selber auch gehabt. Das ist ganz, 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 ganz bitterlich furchtbar. Und vielleicht muss man da sicherlich ja möglicherweise Sprays einsetzen oder sogar auch Sauerstoff. Ich würde das auf jeden Fall nochmal abklären lassen vom Hausarzt, auch vom Spezialisten. Das ist ganz wichtig. Wenn Sie keine Luft kriegen, muss man da gucken, ob da die Lunge oder das Herz oder sogar beides betroffen ist oder auch sogar andere Organe wie die Niere noch eine Rolle spielen.
Okay? Ja, dann wünschen wir Ihnen alles Gute und dass Sie wirklich jetzt einen guten Weg finden für das Problem. Wir nehmen dann weiter einen Anruf rein. Grüezi wohl, herzlich willkommen.
Bin ich
dran? Ja, genau, grüezi, Frau Ruh.
Grüezi, Frau Ruh. Also gestorben hatte ich ein Telefon mit einem Kollegen und der hat 2 Jahre in der Krankenpflege gearbeitet und weiss immer unheimlich viel mehr als die anderen. Er weiss wirklich mehr. Und er hat gesagt, es gibt gar keine Viren, sondern das sind alles irgendwelche Krankheitskeime. Und in China sehen wir jetzt dran, die Ansteckungsphase zu verlängern, sodass, wenn die Athleten heimkommen, dass sie dann können alle anstecken und es wäre dann sehr gefährlich für uns alle. Haben Sie schon etwas so Ähnliches gehört?
Na gut, also Viren gibt es wahrscheinlich schon. Also es ist ja immer die Frage, wie man das jetzt bezeichnet. Vor ein paar hundert Jahren hat man das noch als Moluskel bezeichnet oder so, hat gedacht, das ist irgendwo in der Luft. Die Menschen haben dafür immer irgendwelche Bezeichnungen gefunden. Wer weiß, wie wir das in 100 Jahren bezeichnen. Da gibt es ja auch ganz verschiedene Theorien. Enderlein zum Beispiel. Es war ja der Auffassung im letzten Jahrhundert, dass sich auch Krankheitskeime nach oben oder unten entwickeln können, abhängig vom Milieu der Menschen. Ja. Und eben Leute wie beispielsweise Robert Koch, ne, oder Louis Pasteur waren der Meinung, jede Krankheit kann man schon einem Virus oder einem Bakterien zuzuordnen. Das ist jetzt aber schon fast philosophisch. Viren sind im Prinzip abhängig immer von einem Wirtsmechanismus, also von einer Zelle. Alleine können die nicht überleben. Das heißt, die brauchen eine Wirtszelle, um überhaupt überleben zu können. Bakterien können im Prinzip auch so überleben, der Darm ist voll davon, nutzen aber auch natürlich, gibt ja auch Bakterien, die wichtig sind für uns, ja, damit wir überhaupt verdauen können und ähnliches. Das nennt man Symbiose. Es gibt sogar Studien, die sagen, dass durch eine Symbiose von Bakterien und menschlichen Zellen irgendwann Ribosomen entstanden sind, also Organellen menschlicher Zellen. Dann wurde ja jetzt auch diskutiert bei der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, dass da gewisse Eiweißstoffe sich ähnlich verhalten wie Krankheitserreger. Ne? Das ist aber auch noch nicht abschließend geklärt, wie diese Zusammenhänge sind. Aber dass das sein kann, das ist sicherlich wissenschaftlich heute unstrittig. Dann gibt es natürlich auch Pilze und andere Krankheitserreger noch, Protozoen, also einzellige Krankheitserreger, die also auch verschiedene Krankheiten auslösen können. Ne? Und wie gesagt, da ist noch vieles im Fluss. Meine Meinung ist ja eigentlich die, das läuft ja immer so wie mit dem Auto, ne? Und der Parklücke. Also wenn das Immunsystem schwach ist, ne, und da sind jede Menge Parklücken, kann das Auto auch einparken, also kann eine Krankheit entstehen oder eine Infektionskrankheit entstehen. Und wenn da keine Parklücken sind, geht das nicht. Es sei denn, da kommen die Panzer, wie jetzt bei diesen Atombombenexplosionen mit Covid-19. Ne? So, und das mal bildlich auszudrücken und ganz einfach. Aber ja, da wird natürlich noch viel in der Forschung laufen, auch welche Zusammenhänge es eigentlich zwischen diesen Krankheitserregern und der Entstehung von Krankheiten gibt. Das ist eben auch ein Wunder. Ne? Der Mensch ist ein Stück weit auch ein Wunder der Schöpfung. Das muss man ganz klar auch so sehen. Und diese ganzen Prozesse zu durchschauen, das ist natürlich auch nicht so ganz einfach. Wir sind aber eben auch noch nicht vollkommen. Das darf man nicht vergessen und sind auch noch in einem Entwicklungsprozess der Schöpfung drin. Ne? Und deshalb gibt es ja leider auch immer noch Krankheiten. Ne? In der Ewigkeit wird es sie hoffentlich nicht mehr geben.
Okay. Danke vielmals. Alles Gute, schönes Wochenende. Dankeschön.
Danke, Frau Rolf. Ja.
Okay.
Ja, Jens, wir kommen das Ende von dieser Sendezeit. Gibt es von deiner Seite noch etwas Abschließendes zu ergänzen?
Ich wünsche auf jeden Fall erstmal allen Menschen, die unter Lungenkrankheiten, auch unter dieser Covid-Erkrankung, auch Post-Covid leiden, allen kranken Menschen, auch Menschen, die Familienangehörige verloren haben, was ich ja jetzt auch schon immer wieder oft gesehen habe, von ganzem Herzen viel Kraft und Gottes Segen. Und nebenbei bemerkt hoffe ich auch, dass wir wirklich etwas lernen und dass unsere Welt auch friedlich bleibt. Auch das ist in der heutigen Zeit, glaube ich, wichtiger denn je. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende.
Danke vielmals, das wünschen wir dir auch und Gottes besonderen Segen. Wir freuen uns, in einem Monat, am 19. März, gibt es wieder eine medizinische Sprechstunde. Heute ist es um Lungenkrankheiten gegangen. Vielen Dank, Dr. Med. Jens Westphal.